Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des The Port Magazins, meiner bunten Nachrichtensendung mit allerlei interessanten Themen aus der Spielebranche. Diesmal mit dabei SARS-CoV-2, besser bekannt als Coronavirus. Außerdem gibt es verärgerte Entwickler wegen einer neuen Rückgabepolitik bei GOG.com. Es gibt verärgerte Entwickler wegen GeForce Now. Es gibt Hardware-Spezifikationen zur neuen Xbox Series X. Es gibt eine Entscheidung der BPJM bezüglich Coinmaster. Und es gibt ein interessantes Dokument, mit dem Valve derzeit Städte um eine Bewerbung als Austragungsort für das Dota 2-Turnier The International bittet. Entwicklerkonferenz GDC wegen Coronavirus abgesagt. Sorge um E3. Fangen wir mit dem derzeit großen, gruseligen Thema an, dem weltweiten Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19, ausgelöst durch den neuartigen Coronavirus mit dem konkreten Namen SARS-CoV-2. Nachdem der Virus zunächst besonders Festland China betroffen hat und dort für zehntausende Infektionen und tausende Todesopfer sorgte, breitet er sich nun auf der ganzen Welt aus. Aber ihr wisst das ja, kaum ein Medium berichtet nicht darüber. Und zu den essentiellen Maßnahmen, um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 einzudämmen und zu verlangsamen, zählen rigorose persönliche Hygiene sowie die Vermeidung von menschlichem Kontakt. Deshalb werden derzeit vielerorts Großveranstaltungen wie Messen oder Sportwettbewerbe abgesagt, so auch in den USA, wo eigentlich die für Mitte März geplante Entwicklerkonferenz GDC in San Francisco abgesagt wurde. Zuvor kündigten bereits große Teilnehmer wie Microsoft, Facebook, Blizzard, Unity, EA, PlayStation, Gearbox oder Epic Games ihr Fernbleiben an. Und am 28. Februar dann kam die unausweichliche Nachricht, da vermeldete der Veranstalter der Konferenz, dass das Event auf einen nicht näher bestimmten Termin Anfang August verschoben sei. Wer sich bereits ein Ticket gekauft habe, der kann das für den Ersatztermin oder für die 2021er GDC umtauschen lassen. Auch eine Rückerstattung für Besucher oder Ausstellung soll möglich sein. Die Veranstalter planen außerdem, viele der ursprünglich geplanten Vorträge und Workshops in den kommenden Wochen gratis in Videoform online zu stellen. Damit ist dann endlich Schluss mit der Ungewissheit und die allermeisten Betroffenen in der Branche reagieren meiner Meinung nach relativ erleichtert auf die Entscheidung. Kritik gab es aber auch, und zwar wurde sowohl dem GDC-Veranstalter als auch der Tourismusvereinigung San Francisco vorgeworfen, die Coronavirus-Situation in der Stadt im Vorfeld auf der Website der GDC falsch oder nur unvollständig dargestellt zu haben. So wurden Zitate zur aktuellen Sicherheitslage nur verkürzt wiedergegeben, der Hinweis etwa, dass sich die Lage weltweit rapide verändert, wurde weggelassen, und es fand sich auf der Website auch kein Hinweis darauf, dass San Francisco am 25. Februar den Notstand ausgerufen habe. Links zu Gesundheitsinformationen seien außerdem veraltet gewesen. Naja, vielleicht war hinter den Kulissen ohnehin schon längst die Entscheidung zur Verschiebung gefallen, und angesichts der sich ständig veränderten Nachrichtenlage sind veraltete Links aktuell keine Seltenheit. Aber ja, die Kritik ist und war dennoch angebracht. Und wir schauen nun alle gespannt darauf, was die ESA, die Entertainment Software Association, nun tut. Der US-Branchenverband der Spielehersteller, vergleichbar mit dem Game in Deutschland, richtet jedes Jahr im Juni die Spielemesse E3, die Electronic Entertainment Expo, in Los Angeles aus. Und die große Frage ist nun, findet die statt oder nicht? Bereits vor der Ausbreitung von SARS-CoV-2 gab es da bereits einige schlechte Nachrichten für die E3. Sony würde der Messe ein zweites Jahr in Folge fernbleiben. Der umtriebige Gameshow-Moderator Geoff Keighley sagte ebenfalls vor einigen Wochen seine E3-Teilnahme ab. Und dann die Sache mit dem Virus. Am 29. Februar gab sich die ESA gegenüber Weiß noch sehr zuversichtlich. Zitat: Alle beobachten die Situation sehr genau. Wir werden weiterhin wachsam sein, da unsere höchste Priorität Gesundheit, Wohlbefinden und Sicherheit all unserer Aussteller und Besucher ist. Angesichts dessen, was wir derzeit wissen, arbeiten wir weiter mit voller Kraft an unseren Planungen für die E3 2020. Aussteller- und Besucherverkaufszahlen zeigen einen Trend für eine aufregende Show im Juni auf. Zitat Ende. Am 4. März dann rief auch Los Angeles den Notstand aus, was vor allem dazu dient, zusätzliche Mittel zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 verfügbar zu machen und Schutzmaßnahmen durchzusetzen, wozu auch die Absage von Großveranstaltungen zählen kann. Angesichts dessen veränderte die ESA auch leicht ihren Ton. Sie bewertet die Lage angesichts neuer Informationen aktiv und arbeitet an Maßnahmen, um Gesundheitsrisiken während der Show weiter zu senken. Es ist also unklar, ob die E3 stattfinden wird. Ich denke, das hängt vor allen Dingen davon ab, wie sich diese ganze Viruslage in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt. So oder so dürfte das für uns, den Konsumenten, alles eigentlich weitestgehend egal sein, ob die E3 nun vor Ort stattfindet oder nicht. Wir werden unsere Spiele-Trailer bekommen, unsere Neuankündigungen, unsere Gameplay-Videos und unseren Hype. Nintendo und Sony haben derlei Sachen eh längst ins Netz ausgelagert und ich hoffe sehr, dass Devolver Digital die derzeitige Aufregung in eine schön bissige E3-Pressekonferenz-Satire verpacken wird. Die waren sehr gut die letzten Jahre. Und dass Gaming-Events auch ohne großen Menschenmassen auskommen, das zeigte am vergangenen Wochenende das CSGO-Turnier Intel Extreme Masters in Katowice, Polen. Das fand wie gewohnt auf der großen Bühne statt, nur eben ohne Publikum. GOG.com führt neues Rückgabesystem ein, erntet Kritik von Entwicklern. Am 26. Februar führte der digitale PC-Spielestore GOG.com, wo es neben neuen Games vor allem auf moderne Hardware lauffähige Retro-Spiele gibt, ein neues Rückgabesystem ein. Zuvor konnte man Spiele zwar ebenfalls bei technischen Problemen zurückgeben und sich den Kaufpreis erstatten lassen, dazu musste man allerdings eine individuelle Anfrage an den Kundensupport richten und mit dem zusammenarbeiten, um die Software vielleicht doch noch zum Laufen zu bekommen. Die neue Regel lautet: Ab sofort kann man eine volle Erstattung des Kaufpreises bekommen und zwar bis zu 30 Tage, nachdem man ein Produkt gekauft hat und auch wenn man es bereits heruntergeladen, gestartet und gespielt hat. Im Kleingedruckten dann mehr Details. Diese Regelung gilt auch für Vorbesteller bis 30 Tage nach Erscheinen des Titels und auch für einzeln gekaufte DLCs, ausschließlich Produkte, die als Bundle verkauft werden, auf die trifft dieses Rückgaberecht nicht zu. GOG.com bittet außerdem seine User darum, das System nicht zu missbrauchen und damit den Entwicklern nicht zu schaden. Deshalb überwache man das System seit seiner Einführung, um Missbrauch zu verhindern und behält sich vor, eine Rückerstattung in Einzelfällen zu verweigern. Der Knackpunkt hierbei ist nämlich, dass GOG.com eben ein DRM-freier Game-Store ist. Nach dem Kauf erhält man einen Installer für sein Spiel, den man auch ohne Internetanbindung beliebig nutzen kann. Der Missbrauch des neuen Refund-Systems erscheint also als sehr einfach. Man kauft ein Spiel, man lädt sich den Installer runter, man gibt es in Anführungszeichen zurück, erhält sein Geld zurück und hat am Ende gratis ein Spiel bekommen. GOG.com beschreibt die Sache jedenfalls als einen Ausdruck des Vertrauens den Usern gegenüber und will damit sicherlich angesichts der Konkurrenz von Steam und neuerdings auch dem Epic Game Store irgendwie auch mal wieder in der Presse sein und einen gefühlten Vorteil bieten. Die Entwicklerszene reagierte derweil weniger amüsiert, wie Eurogamer einige Tage später aus zahlreichen Quellen zusammentrug. So wurde kein Entwickler vorab über die neue Rückgabefunktion informiert. Bei Steam war das übrigens damals auch nicht der Fall. Und viele halten den Rückgabezeitraum von 30 Tagen für zu hoch. Das sei viel mehr Zeit als nötig, um ein Spiel ausreichend zu evaluieren. Viele Spiele sind weitaus schneller durchgezockt. Zum Vergleich, bei Steam ist eine problemlose Rückgabe nur bis 48 Stunden nach dem Kauf möglich. Und gekaufte Spiele darf man maximal 2 Stunden gespielt haben. Einer Entwickleranfrage zufolge macht sich GOG.com aktuell aber wenig Sorgen um Missbrauch im großen Stil. Einem internen Test zufolge stieg die Reklamationsquote seitdem von 0,49% auf nur 0,51%. Auf Twitter gab es indes zahlreiche Meinungen aus der Entwicklerszene. Sie reichen von Sorge wegen des trivial einfachen Missbrauchs dieses Systems bis hin zu Gelassenheit, dass die allermeisten Käufer doch sicher fair seien und GOG.com anscheinend auch alle Anfragen manuell zu prüfen scheint. Insgesamt ist es aber vor allem die fehlende Kommunikation, die Entwicklern ihre Beziehungen zu Steam, GOG.com und Co. frustriert. Sie werden wieder und wieder vor vollendete Tatsachen gesetzt, mit neuen Regeln und Funktionen konfrontiert, ohne Vorwarnung, ohne Mitspracherecht. Der norwegische Indie-Entwickler Ragnar Tomqvist drückte das ganz wunderbar zitierbar aus, Zitat: Entwickler, zumindest die allermeisten von uns, werden nie konsultiert, wenn Steam oder GOG fundamentale Änderungen an ihren Diensten durchführen. Sie verkaufen unsere Spiele, sie verdienen Geld mit unseren Spielen. Warum haben wir kein Mitspracherecht dabei, wie unsere Spiele verkauft werden? Zitat Ende. Tja, und das ist leider nicht die einzige Story dieser Art. Auch ein anderer Gaming-Service verscherzte es sich jüngst mit einem Entwicklerteam. Entwickler wehrt sich gegen GeForce Now. Am 1. März wandte sich Raphael van Lierop vom kanadischen Indie-Studio Hinterland Games via Twitter an die Öffentlichkeit und entschuldigte sich dafür, dass das Erstlingswerk des Teams, das Winter-Survival-Spiel The Long Dark, nicht mehr bei GeForce Now spielbar sei. Der Grund: Nvidia habe das Team niemals um Erlaubnis gebeten, den Titel über diesen Streaming-Dienst anzubieten. Um das zu verstehen, kurz ein Exkurs zu NVIDIAs Angebot. GeForce Now ist ein Game-Streaming-Service, so ähnlich wie PlayStation Now, Microsofts xCloud oder Google Stadia. Die Spiele laufen dabei auf den Servern von NVIDIA. Bild und Ton werden als Video zum User gestreamt, der wiederum seine Controller-Eingaben an den Server funkt. Fette PC-Hardware ist dazu nicht nötig. Der Clou an GeForce Now ist nun die Einbindung von bestehenden PC-Game-Stores wie Steam oder dem Epic-Game-Store. Besitzt ein User dort bereits einen der Titel, kann er ihn auch auf GeForce Now spielen, ohne ihn nochmal kaufen zu müssen. Der Dienst versteht sich also eher als Anbieter von Miethardware in der Cloud für den eigenen Spielekatalog. Und der verlangt neben einer Gratis-Mitgliedschaft aktuell 5,50 Euro im Monat für bevorzugten Zugriff auf freie Server, eine Sessiondauer von über einer Stunde und aktivierte Raytracing-Effekte. Man kann hier Raphael van Lierop vorwerfen, dass seine Reaktion übertrieben sei. Jeder Spieler müsse sich The Long Dark ja einmal über Steam kaufen, um es via GeForce Now zu spielen. Er verliert also keine Verkäufe. Sein Argument ist aber auch gültig, nämlich dass NVIDIA ja sehr wohl Geld mit diesem Service verdient, über die Mitgliedschaften. Und die seien nur dadurch interessant, dass der Katalog an verfügbaren Spielen eben besonders groß sei. Und die Entscheidung, ob man in diesen Katalog mit rein will, die liege ja wohl beim Entwickler. Und der hat eben ein Abkommen mit Valve und nicht mit NVIDIA. Van Lierop zog also sein Spiel von GeForce Now zurück. NVIDIA hat ihn nie gefragt, das ist seine Begründung. Und NVIDIA entschuldigte sich wohl auch und sandte dem Team zum Trost eine Grafikkarte zu. Die Sache mit The Long Dark ist übrigens kein Indie-Einzelfall. Am 12. Februar zog Activision alle seine Titel vom NVIDIA-Streaming-Dienst zurück, während die zuvor in der Beta-Phase von GeForce Now noch enthalten waren. Spiele wie Overwatch, Hearthstone, Diablo 3 oder aktuelle Call of Duty-Spiele. Die Erklärung NVIDIAs hierzu zeugt von einer gewissen Naivität. Activision Blizzard sei solch ein toller Partner in der Beta-Phase gewesen. Man habe angenommen, das Unternehmen wäre daher auch gerne beim Launch des Dienstes dabei. Aber anscheinend hätte der Konzern dafür gern eine offizielle kommerzielle Abmachung mit NVIDIA gehabt, was in meinen Augen wie der Wunsch nach Lizenzgebühren klingt. IGN befragte einen Wirtschaftsanwalt zum Thema und der sieht Entwickler und Publisher hier definitiv im Recht, die in den Nutzungsbedingungen ihrer Spiele dem Käufer in der Regel die Lizenz erteilen, es auf dem eigenen PC zu spielen, nicht jedoch im kommerziellen Rahmen. Man denke hier eben an Spielhallen, Webcafés und solche Sachen. NVIDIA scheint hier also tatsächlich etwas naiv gewesen zu sein, aber ich bin mir sicher, dieses Problem lässt sich auch sehr leicht aus der Welt schaffen. Der Hardware-Konzern muss dafür lediglich das Scheckbuch zücken. Bezeichnend ist es jedoch, dass auch hier die Urheber der Spiele, die Entwickler, überhaupt nicht informiert wurden. Und das ist schon krass, wie sehr die vom Wirtschaften mit ihren Werken ausgeschlossen sind. Xbox Series X – Leistungsdaten der Next-Gen-Konsole bestätigt. Nachdem es bereits seit vielen Wochen und Monaten zahlreiche Leaks, Gerüchte, Spekulationen und Falschmeldungen zur Hardware der neuen Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 gab, machte Microsoft am 24. Februar einige sehr konkrete Hardware-Spezifikationen der kommenden Xbox Series X, die Ende 2020 erscheinen soll, öffentlich. Dazu gab es einen Blogpost, der nannte viele bekannte Aspekte, etwa dass eine schnelle SSD verbaut ist, aber er verriet auch konkrete Leistungszahlen zur Grafikeinheit der Konsole. Und das war ein Punkt, wo derzeit vorher extrem viel diskutiert und gerüchtelt und gestritten wurde. Und nun wissen wir es. Der Grafikkern der neuen Xbox basiert auf AMDs RDNA 2 Architektur. Die beherrscht Raytracing-Effekte für Spiegelungen, Schatten oder Sound. Die kann 8K-Grafik darstellen und bis zu 120 FPS ausgeben. Und dank einer modernen Technik namens Variable Rate Shading kann die Rechenleistung für bestimmte Grafikeffekte unterschiedlich auf einzelne Bildbereiche verteilt werden, um mit weniger Rechenpower schönere Grafiken zu erzeugen, um sozusagen einfach wirtschaftlicher Grafikeffekte einzustreuen, anstatt jeden Pixel gleich zu behandeln. Das ist extrem wichtig, wenn man eben spielbare, flüssige Grafik, die gut aussieht, in Auflösungen von 4K und mehr darzustellen. Und Microsoft nannte dann auch noch, und das ist echt überraschend, eine harte Leistungskennzahl, 12 Teraflops. So leistungsfähig ist die Xbox Series X. Es sind doppelt so viele wie bei der Xbox One X und 8-mal so viele wie bei der Original Xbox One. Gemeint ist damit eine rein theoretische Kennzahl, die sich aus dem Rechentakt, der Architektur des Grafikchips und der Anzahl der verbauten Rendereinheiten ergibt. Da erhält man am Ende den Wert für die Peak Single Precision Compute Performance. Das sagt wenig aus, hilft aber beim Vergleich zwischen unterschiedlichen Hardware-Modellen. Allerdings ist die Teraflops-Zahl zum Vergleich zwischen grundverschiedenen Architekturen, zum Beispiel der Architektur der alten Xbox One sowie der neuen Series X, wirklich nicht geeignet. Auch wenn Microsoft genau diesen Vergleich im Blog-Eintrag zieht. Denn die alte Hardware verwendet die GCN-Architektur, die Graphics Core Next-Architektur aus dem Hause AMD. Die ist bis zuletzt in den Vega-Karten drin gewesen, bevor AMD mit dem neuen Navi-Chips die sogenannte RDNA-Architektur etabliert hat. Und diese beiden Architekturen sind eben grundverschieden. Und in den neuen Chips sind die Zahlen in Sachen Teraflops kleiner geworden. Sie wirken also auf dem Papier, wenn man sich nur die Teraflops anschaut, langsamer als die Vorgängermodelle. Im Gaming-Betrieb sind sie aber messbar schneller. Teraflop ist also nicht gleich Teraflop. Und ich verlinke euch in den Shownotes dann auch noch einen Artikel, der das ein bisschen genauer beleuchtet. Aber immerhin, innerhalb der gleichen Generation lassen sich damit gute Vergleiche anstellen. Die aktuell schnellste AMD-Grafikkarte für den PC-Bereich mit dieser neuen RDNA-Architektur in der Version 1.0, anders als 2.0 bei den neuen Konsolen, aber das dürfte keinen großen Unterschied für die Teraflops machen, das ist die AMD Radeon RX 5700 XT. Und die kommt ab Werk mit 9,75 Teraflop. Was Microsoft für seine neue Xbox plant, mit 12 Teraflops, das ist also moderner und eine gute Ecke schneller als AMDs aktuelles Topmodell mit dieser Architektur. Und erst am 5. März dann stellte AMD im Rahmen einer Veranstaltung für Investoren die RDNA-2-Architektur etwas genauer vor, die Ende des Jahres auch für den PC in Form von Grafikkarten erscheinen soll. Und zwar mit denselben Features wie die neue Xbox. Raytracing im begrenzten Maße eben für Spiegelung, Schatten, Sound und Variable Rate Shading. Im Vergleich zu RDNA-1 sollen Leistung und Effizienz aber nochmal deutlich verbessert werden. 50% sagt AMD da auf einer der Folien, aber was genau diese 50% bedeuten, ist auch nicht ganz klar. Und das ist eigentlich die für mich echt gute und spannende Nachricht an diesem Microsoft-Beitrag zur neuen Xbox. Die Grafikeinheit. Die weiteren Features wie der Standby-Modus für mehrere Spiele gleichzeitig, Rückwärtskompatibilität, schnelle SSD, das ist alles schön und nett. Aber was da konkret in Sachen Rechenleistung geplant wird, das ist für mich schon irgendwie krass und cool. Die neue Xbox und auch die neue PlayStation, allerdings gibt es da weniger Infos, die wird zum Release wirklich eine topmoderne Grafikeinheit mit einer Rechenleistung an den Start bringen, wie sie für PC derzeit nur im High-End-Bereich existiert. Man kann sich ausrechnen, dass die 12 Teraflops RDNA 2 ungefähr dem entsprechen, was aktuell eine GeForce RTX 2080 leistet, die aktuell zu haben ist für um die 600 Euro. Dazu gibt es dann noch für beide Konsolen, also PlayStation 5 und Xbox One Series X, 8 moderne Zen 2 CPU-Kerne, wie sie auch in AMDs Ryzen 3000 Prozessoren verbaut sind. Das ist ebenfalls wirklich moderne, wirklich leistungsfähige Hardware. Und das ist ein krasser Unterschied zur Vorgängerkonsolengeneration. Anstatt modernster Hardware gab es damals nur 2 Hände voll Tablet-Prozessorkerne, ziemlich schwach auf der Brust, sowie ein Grafikchip, der damals für PC-Verhältnisse bereits gut abgehangenes Mittelmaß darstellte. Also, die Xbox Series X hat richtig gute Hardware-Specs. Und die PS5 dürfte sich nicht groß davon unterscheiden. Gerüchte halber eine etwas bessere SSD, etwas weniger Teraflops, aber das ist nichts, was man im Gefecht groß merken dürfte. Beide Konsolen machen also einen erfreulichen Leistungssprung gegenüber ihren Vorgängermodellen. Sie dürften dann aber gleichzeitig auch durchaus teurer in der Herstellung sein. Sony hat Berichten zufolge aktuell etwa Herstellungskosten von um die $450 pro PS5-Konsole vor sich liegen, was dem Konsolenhersteller so einige Kopfschmerzen bereiten soll. Ich rechne also damit, dass PS5 und Xbox Series X zum Launch teurer als ihre Vorgänger sein dürften. Aber da gibt es ja immer noch das Gerücht, dass Microsoft parallel noch eine preiswertere neue Next-Gen-Xbox in der Hinterhand hat, mit weniger Hardware-Power und dafür einem massenkompatiblen Preis. Ah, ich bin da mal gespannt auf die Enthüllungen in den nächsten Wochen und Monaten und vor allem darauf, wie die Spiele für Next-Gen am Ende aussehen und wie sie sich anfühlen. Denn gute Hardware hin oder her, das ganze Potenzial im Silizium der neuen Konsolen, das muss auch erstmal irgendwie umgesetzt und in tolle Erfahrungen verwandelt werden. Und auf diese neuen Erfahrungen bin ich einfach mega gespannt. Und ich liebe die Vorberichterstattungs- und Ankündigungszeit dieser neuen Konsolen, denn ich weiß, direkt nach dem Release, das erste Jahr nach dem Launch einer neuen Konsole, ist gezeichnet von zu wenig neuen Spielen und einer gewissen Ernüchterung, aber die Zeit vorher ist umso besser. Der Hype und die Vorfreude. Oh Mann, ich liebe Konsolen-Release-Jahre. BPJM-Entscheidung, Coinmaster und Co. nicht jugendgefährdend. Am 5. März gab es endlich ein Ergebnis zur Prüfung des Mobile-Spiels Coin Master bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Wir erinnern uns, ein Beitrag der ZDF-Sendung Neon Magazin Royal, moderiert von Jan Böhmermann, veranlasste die Behörde, das Handyspiel, das im Grunde eine simple Slot-Machine mit einem Maximum an Mikrotransaktionsmonetarisierung ist und die damals hart an Kinder und Jugendliche vermarktet wurde, zu prüfen. Denn darin werde ja Glücksspiel simuliert und das ist doch jugendgefährdend, oder? So zumindest bei der Status damals. Diese Frage wurde im Fernsehen laut gestellt und es wurde angeregt, doch mal einen Antrag auf Prüfung zu stellen. Das müssen nämlich Schulen, Pädagogen, bestimmte Behörden tun oder öffentliche Träger. Und die Antwort ist nein, ist es nicht. Coin Master sowie Coin Trip und Coin Kingdom werden nach der Prüfung durch das 12er-Gremium der BPJM nicht indiziert. Die Behörde erklärt, dass die Verharmlosung von Glücksspiel im Sinne der behördlichen Spruchpraxis sozial-ethisch desorientierend sei, was zu einer Indizierung führen kann. In den vorliegenden Fällen sei dieser Tatbestand jedoch nicht erfüllt und damit kam eine indizierungsrelevante Einstufung als jugendgefährdend nicht in Betracht. Zitat: Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Visualisierung der Spielautomaten auch von echten Spielautomaten abweichende Elemente aufweist, der Spielfluss immer wieder durch andere Spielhandlungen unterbrochen wird und neben dem Gewinn von Coins auch weitere für das Spiel relevante Alternativen gewonnen werden können. Von einem hierdurch getriggerten realweltlichen Verhalten kann nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit ausgegangen werden. Zitat Ende. Und dann am Ende noch folgender Satz, Zitat: Über eine mögliche unterhalb der Jugendgefährdungsschwelle liegende, entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung war nicht zu entscheiden. Zitat Ende. Für mich lässt das die Lesart zu, dass die BPJM schon anerkennt, dass die Betreiber dieser Apps hart an der Grenze des Zulässigen arbeiten. Auch nennt die BPJM sogenannte Interaktionsrisiken bei diesen Spielen. Dazu zählen, Zitat, Spielanlagen, die zu exzessiver Nutzung sowie zur Schädigung finanzieller Interessen von Kindern und Jugendlichen führen können. Zitat Ende. Das Ding ist nur, die werden durch das für den Entschluss dieser Behörde maßgebliche Jugendschutzgesetz derzeit nicht erfasst und waren daher nicht Gegenstand des Prüfverfahrens. Allerdings werden ähnliche entwicklungsbeeinträchtigende Wirkungen von Medien im aktuellen Entwurf für ein reformiertes Jugendschutzgesetz genannt, was dann, sofern das denn so in Kraft treten wird, aber ebenfalls nicht für die BPJM relevant sein wird, sondern eher für die Arbeit von USK und FSK, also wenn es darum geht, wie solche Medien, in dem konkret wie solche Spiele, dann in Sachen Alterseinstufung bewertet werden. Naja, schade. So schön die praktisch im Fernsehen angestoßene Prüfung sowie die Debatte um solche glücksspielähnliche Mobile-Spieler auch war, so enttäuschend ist das vorläufige Ergebnis. Und denkt gar nicht erst daran, dass sich die Bundesländer Ende Januar darauf geeinigt haben, Online-Glücksspiel deutschlandweit zu erlauben. Ach ja, nee, aber das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn eine deutsche Behörde dem Wildwuchs im App Store so einfach so Einhalt geboten hätte. The International 2021, Valve bittet interessierte Städte um Bewerbungen. Ein schönes Detail aus der Welt vom E-Sport zeigte Polygon am 26. Februar auf und verlinkte da Valves Request for Proposal Dokument bezüglich des Dota 2 Turniers The International im Jahr 2021. Die diesjährige Ausgabe wird im August in Stockholm stattfinden. Doch wo das preis- und publikumsträchtige E-Sport-Turnier im nächsten Jahr stattfinden wird, das ist noch offen. Und genau hierfür bittet Valve mit diesem Dokument, so ähnlich wie das Olympische Komitee, um Bewerbungen interessierter Gastgeberstädte. Valve umreißt diese Bitte in einem fünfseitigen Dokument, in dem es die Vorteile der Veranstaltung aufzeigt und darstellt, welche Ansprüche das Unternehmen an einen potenziellen Austragungsort stellt. Und so gibt es da auch schon einen Zeitplan. Vom 1. bis zum 26. August, vom Aufbau am Eventort über die Ankunft der Übertragungshardware, über die Vorrunden bis hin zur Generalprobe des Finales, dem Finale und bis hin zum Abbau des Events. Gefordert wird hierfür Folgendes: Eine Indoor-Veranstaltungslocation mit Platz für 15.000 bis 80.000 Zuschauer für mindestens 10 Tage. Genügend Raum für Events und Dienstleister drumherum, Hotelbetten für etwa 30.000 Leute, Glasfaser-Internet, internationaler Flughafen und robuster ÖPNV. Beim Bewerbungsprozess dürfen die Gastgeberkandidaten gern kreativ sein, sagt Valve. Einem Beobachter zufolge ist dieses Request for Proposal Dokument relativ vage formuliert. Andere Unternehmen haben da durchaus konkretere Ansprüche. Die erste Deadline endet am 31. März dieses Jahres. Bis zum 15. Juni dann steht die Entscheidung final und sie wird dann im Rahmen des 2020er Events im August in Stockholm, wir erinnern uns, verkündet. Spannend ist, wie Valve hier die Rollen umtauscht. Anstatt sich einen geeigneten Veranstaltungsort zu suchen, lässt sich Valve bitten, einzelne Orte in Betracht zu ziehen. Das zeugt vom Selbstbewusstsein und von der wirtschaftlichen Wirkmacht dieses einen Events. Und genau das unterstreicht Valve auch direkt am Anfang des Infodokuments. Zitat: Jede dieser Städte erlebte einen Anstieg bei den Besuchern, die ihre Hotels, Restaurants und andere Attraktionen beehrten. Dazu arbeitet Valve mit lokalen Zulieferern, um Equipment wie Beleuchtung, Bühnen, Übertragungsequipment und Internetbandbreite zu organisieren. Valve stellt außerdem geschultes lokales Personal an, um Catering, Dekor, Aufbau, Druck, Marketing, Security, Transport und Entertainment handzuhaben. All das resultiert üblicherweise in einem Boost für die Wirtschaft der Gastgeberstadt. Zum Beispiel hat der Tourismusverband Vancouver geschätzt, dass The International 7,8 Millionen Dollar in die örtliche Wirtschaft injiziert habe. Zitat Ende. Krass, oder? Zum einen, wie sich Valve hier bitten lässt und zum anderen, um wie viel Kohle es hier gehen kann. Naja, zumindest wenn er nicht am Ende irgendwelche Viren ihre Finger im Spiel haben. Ich bin mir sicher, in Stockholm wird da gerade angesichts des diesjährigen The International gehofft, gebankt und desinfiziert. Und jetzt ist es soweit, wir haben die letzte große Haltestelle der Sendung erreicht, die Verlesung der Release-Termine für PC und Konsole. Diesmal gleich für die nächsten 3 Wochen, da ich demnächst, sofern ein gewisser Erreger es will, eine kleine Reise unternehmen werde und dann für das nächste Magazin in 2 Wochen nicht da sein werde. Folgende Spiele werden also bis zum 27. März für PC und Konsole erscheinen. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr und vollständig ist diese Aufzählung sicher nicht. Am 11.3. hätten wir dann Ori and the Will of the Wisps für Windows 10 und Xbox One, Teil 2 des zauberhaft inszenierten und spielerisch wirklich gelungenen Metroidvania von den Wiener Moon Studios. Das sieht aus der Ferne jetzt schon richtig gut aus. 2 Tage später, am 13.3., dann kommt wieder eins dieser Souls-Likes raus, und zwar exklusiv für die PS4, Nioh 2 von Team Ninja. Praktisch die fernöstliche Variante des beliebten Spielkonzepts. Im ersten Teil war das alles deutlich flotter und anders gewichtet als die Vorlage Dark Souls, mit mehr Fokus auf Spezialenergiemanagement, mit verschiedenen Kampfhaltungen und einer, ja, viel höheren Geschwindigkeit. Außerdem steckte Nioh trotz eines düsteren Dämonen-Settings voller, naja, eher verspielter und bunter Elemente. Teil 2 ist nun ein Prequel und es scheint sich recht nah an den Vorgänger zu halten. Allerdings hat From Software mit Sekiro inzwischen ein echt ähnliches Asia Souls-like rausgebracht. Ganz das Unikat wie damals wird Nioh 2 also nicht sein, aber ach, Genre-Fans wird's freuen. Am gleichen Tag dann noch ein weiteres PS4-Exklusivspiel, MLB The Show 20, Sonys großes Baseballspiel. Mit sehr vielen Bällen, mit Bases, mit Schlägern, mit Outs, mit Strikes, mit Innings und dem ein oder anderen Home Run. Neu ist diesmal die komplett lizenzierte Minor League. Nischensportlich geht es weiter am 19. März mit Isle of Man TT2 vom Rennspielstudio Kylotune, die etwa das jüngste WRC 8 und Wii Rally 4 gemacht haben. Diesmal geht es aufs Moped und dann viel zu schnell durch enge Straßen auf der Isle of Man. Das berühmte Rennen, das ihr vielleicht durch manch krassen YouTube-Clip kennt oder die vielen Todesfälle, das bekommt nun sein mittlerweile 2. Spiel. Das ist super nischig und sicher auch nicht wirklich der absolute Burner. Dafür ist das Studio viel zu sehr auf B-Ware festgenagelt und treibt sich immer so im 70er Wertungsbereich rum mit seinen Spielen. Aber hey, wer sich für genau dieses Motorradrennen begeistert, der hat halt einfach keine andere Wahl. Am 20.03. dann 2 große Releases. Einmal Doom Eternal für PC, PS4 und Xbox One. Der Nachfolger zum famosen 2016er Doom mit mehr Umfang, mit leicht veränderten Gameplay-Feinheiten, mit mehr Gore und dem größeren Fokus auf die Bewegung der Spielfigur durch die Levels, also Klettern, Dashen und Greifhaken benutzen und solche Sachen. Im Herzen will es aber nach wie vor ein kompromissloser, schneller Shooter sein. Ich bin gespannt. Die Switch bekommt das neue Doom aber erstmal nicht, sondern nur das an dem Tag auch für alle anderen Plattformen erscheinende Re-Release von Doom 64. Dafür kommt am gleichen Tag aber auch Animal Crossing New Horizons für die Switch. Der neueste Teil der niedlichen Lebenssimulation hat diesmal einen Outdoor-Urlaub zum Thema. Statt unsere Existenz in einer kleinen Stadt aufzubauen, tun wir das auf einer Insel, wo wir unser Zelt aufschlagen, Gegenstände craften, die Umwelt erkunden, Meilen sammeln und mehr Bewohner einladen. Am 23. März dann kommt Half-Life Alyx für alle gängigen PC-VR-Headsets mit Motion-Controllern raus. Darin spielen wir die aus dem zweiten Half-Life bekannte Alyx Vance in einer Geschichte zwischen den beiden Teilen der Shooter-Reihe. Und dieser Shooter ist konsequent auf das Medium VR ausgerichtet und auch nicht ohne VR-Headset spielbar. Wir interagieren mit der Umwelt, indem wir sie anfassen, Gegenstände bewegen, werfen, durchwühlen oder manipulieren. Es gibt wieder leichte Rätselelemente, wieder Soldaten und wieder diese ekligen Headcrabs, die aus ihren Opfern Zombies machen. Das sieht bislang wirklich gut aus und ich beneide da gerade mega unseren André um seine Vive-Hardware. Und das heißt aber auch, dass der das sicher spielen wird. Eine Wertschätzung ist hier nicht ausgeschlossen. Am 24. März erscheint das neue Spiel von Ninja Theory und das erste unter dem neuen Eigentümer Microsoft. Bleeding Edge für Xbox One und Windows 10 ist ein an Overwatch erinnernder Mehrspielertitel mit sehr kuriosen Helden, diversen Skills und Kampfrollen, nur eben nicht als Ego-Shooter, sondern als Third-Person-Brawler. Es wird also gekloppt und nicht geballert. Und für die PS4 kommt am 24.03. ebenfalls ein Spiel, in dem man sich gegenseitig verkloppt, Granblue Fantasy Versus. Das ist ein Prügelspiel-Ableger einer in Asien sehr bekannten Rollenspielmarke, die ursprünglich für Mobile erschienen ist. Entwickelt wird dieses Prügelspiel von den Genre-Profis Arc System Works und das sieht auch genauso aus wie eins dieser Arc System Works-Spiele, nämlich mit großen, detailreichen, handgezeichneten 2D-Sprites. Ach herrlich, so viele Nischentitel im März. Da bleibt auch nur noch eines übrig, am 27. März kommt One Piece Pirate Warriors 4 für die PS4 raus, für die Xbox One, den PC und die Switch. Und das ist mal wieder eines dieser Musou-Spiele aus dem Hause Tecmo Koei, sprich diese Dynasty Warriors-ähnlichen Spiele mit Massenschlachten, mit Kombos aus hunderten Treffern, mit tausenden besiegten Gegnern pro Leveln und bildschirmfüllenden Spezialangriffe. Diese Formel ist total beliebt, die lässt sich auch super leicht auf bekannte Franchises aufzurren. Man denke nur an Hyrule Warriors oder Dragon Quest Heroes. Und diesmal ist es halt die Anime- und Manga-Reihe One Piece zum mittlerweile 4. Mal. Und das war's jetzt auch schon mit den Releases für die kommenden 3 Wochen. Wir hören uns dann in 21 Tagen wieder, wenn alles glatt geht, vielleicht sogar ein bisschen früher, wenn es mit dem Urlaub doch nicht klappt, drückt mir die Daumen. Danke, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, das finde ich immer so höflich und ein besonderes Danke gilt auch eure Unterstützung für unser Projekt, ohne die so eine Sendung und unsere Arbeit eigentlich gar nicht möglich wäre. Ihr seid spitze und ich freue mich darauf, wenn ihr auch in unseren anderen Podcasts zuhört. Es wurde genügend aufgenommen, dass ihr auch in den nächsten Wochen nicht auf den Onkel Stange verzichten müsst. Und herrje, wir haben so viele schöne Podcasts, hört sie euch an und mit dem Magazin geht's wie gesagt in 3 Wochen weiter. Bis dahin.